möchte weiter in unserer Begründung von Vedana, Gefühlstönung, Lust, Unlust und Indifferenz den Stollen weiter in den Berg treiben. Es ist gar nicht so leicht, über diese Dinge zu sprechen. Das Sprechen erfordert, dass wir einen Einzelaspekt in unserem Erleben herauslösen. Aber praktisch zeigt sich, dass man diesen Einzelaspekt nicht wirklich isolieren kann von anderen Funktionen des Geistes. Es ist gar nicht leicht, andere Geistesfunktionen außen vor zu lassen, wenn wir über Lust oder Unlust oder Indifferenz sprechen, weil die Lust und die Unlust und die Indifferenz unweigerlich verbunden sind mit Aufmerksamkeit, mit Motivation, mit Stimmung, mit Wohl, mit grundsätzlichem Wohlsein oder Unwohlsein. Das heißt, wir müssen eigentlich einen kleinen Spagat machen. Der Ergründung von Vedana halber müssen wir schauen, ob wir dieses Vedana klarer zu fassen kriegen. Weil nur wenn wir es wirklich klarer zu fassen kriegen, haben wir eine Chance rauszufinden, was man damit tatsächlich tun kann. Zugleich beim Versuch, das klarer zu fassen zu kriegen, stellt sich ärgerlicherweise die Erkenntnis ein, dass dieses Vedana überall reinpusht. Ja? Es pusht rein in unsere Motivation, in unsere Wahrnehmung, in unsere Aufmerksamkeit, in unser Wohlgefühl, in unsere körperliche Befindung. Und das ist leider nicht nur mit Vedana so, das ist mit vielen Dingen so, die mit dem Geist zu tun haben. Wenn man an einem Eck zieht, im Versuch es ganz präzise quasi zu erwischen, dann stellt sich heraus, dass da immer mehr dran hängt. Ja, und je länger man zieht, umso mehr hängt da dran. Das ist ein bisschen, liegt in der Tücke des Objektes. Und alles, was mit unserem inneren Erleben zu tun hat, führt uns letztlich in die penible Situation, dass den Geist mit dem Geist zu verstehen, unweigerlich die Trübungen, Verzerrungen, Voreingenommenheiten dieses Geistes, leider auch unsere ehrbare Wissenschaft der Untersuchung beeinträchtigen. Ja? Also der Geist, der versucht, Teile seiner selbst zu verstehen, ist bereits in seinem Versuch zu verstehen, beeinträchtigt durch die Voreingenommenheiten dieses Geistes. Ja, das ist ein bisschen so beim Meditieren. Ich sage das manchmal, das ist ein schmuddeliges Geschäft, dieses Meditieren. Ja. Wenn das ehrbare Wissenschaft wäre, dann sähe das so aus, wir würden irgendwie eine kleine Petrischale haben und da ist unser kleiner Versuch am Laufen, gute Beleuchtung, saubere hygienische Verhältnisse, Handschuhe. Ja, dann würden wir unsere Versuchsanordnung abarbeiten und dann würden wir hübsch messen oder weh, was da rauskommt und den Erkenntnisstand unserer Wissenschaft vorantreiben. Ja. Meditieren ist ein bisschen anders. Das ist mehr so, wie wenn man irgendwo eine klapprige Türe findet, die ist nicht wirklich angeschrieben, aber man kriegt sie auf und dann geht man da runter und man sieht gerade so ein wahnsinniges Durcheinander, Werkstatt, alle Geräte sind nicht am Ort. Und noch während man auf den Treppenstufen steht, die übrigens wackelt, ja, geht das Licht aus. Ja, und dann ist man da unten. Und statt dass man schöne Laborhandschuhe anhat, hat man vielleicht Boxhandschuhe an oder sowas. Ich übertreibe ein bisschen, aber ich denke, es wird klar. Die Idee einer sauberen Versuchsanordnung oder von klar zu unterscheidenden Begriffen, die wir dann zur Anwendung bringen, das ist alles ein bisschen theoretisch. In der Praxis ist es so, dass wir selber zwar all diese Prozesse am Laufen haben, ja, jeden Augenblick läuft irgendwas Körper, jeden Augenblick läuft irgendwas Vorstellung, Denken, jeden Augenblick läuft was Stimmungsmäßiges und jeden Augenblick habe ich mehr oder minder große Pendelausschläge Richtung Lust und Unlust. Und der Versuch, das zu verstehen oder im Einzelnen zu verstehen, was jetzt gerade läuft auf diesem Kanal oder auf jenem Kanal, hängt sehr davon ab, in welcher Verfassung ich bin. Nun gibt es Verfassungen, die mich sehr beeinträchtigen. Eine solche Verfassung heißt Unlust. Ja. Wenn ich keine Lust habe auf etwas, dann gucke ich schon mal gar nicht hin. Dann bin ich schon mal zu spät. Dann ist mein Engagement schon sehr gering. Dann habe ich keine Lust, mich auf Ergründungen zu stürzen, sondern ich denke, ich weiß schon längst, wo das hinausläuft. Ja. Das wird nichts Neues sein. Ich werde mich langweilen dabei. Oder es wird mir zuwider sein. Oder mein Gott, hört das denn nie auf? Ja. Und natürlich kommt mit einer solchen Haltung, unter einer solchen Voraussetzung, ist es sehr schwierig, neugierig zu sein. Oder? Es ist sehr schwierig, etwas Neues zu entdecken. Es ist sehr schwierig, unvoreingenommen zu sein. Und so geht es uns, glaube ich, öfter, als wir uns eingestehen. Jetzt diese Versuche Vedana, seine Wirkung und die Möglichkeiten, die wir haben, im Umgang damit etwas herauszuschälen, erfordert, dass wir uns diesen Spagat einlassen. Also einerseits versuchen, das Ding genauer zu fassen, andererseits Toleranz zu entwickeln dafür, dass das Ding mit allen anderen Dingen irgendwie zusammenhängt und wir uns versuchen müssen zu orientieren. Heute Morgen habe ich rausgehört aus dem, was ihr zurückgemeldet habt, dass es deutlich geworden ist, dass Lust und Unlust doch relativ gewichtige Einflüsse auf unsere Aufmerksamkeitsleistung und auf unsere Aufmerksamkeitslenkung nehmen. Ja? Ihr erinnert euch, Aufmerksamkeit, zwei Sorten, willkürliche, unwillkürliche, beide Formen von Aufmerksamkeit sind wesentlich. Eine davon hilft uns überleben und die andere, die haben wir mühselig ausgebildet. Jeder Satz, der durch euren Kopf läuft, jede Melodie, die ihr aufgreift, jedes Textstück, das ihr lest, läuft durch eure willkürliche Aufmerksamkeitsleistung. Das ist ein relativ schmales Fenster. Aufmerksamkeit ist finit. Es gibt nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Ja? Es ist nicht ewig. Und wir können nicht erstaunlich viele Dinge aufs Mal verarbeiten. Genau genommen nur sehr wenige Dinge. Wenn es hochkommt, ihr gut drauf seid und ein bisschen geübt, könnt ihr vielleicht 5 Dinge gleichzeitig euch gegenwärtig halten. An schlechten Tagen sind es vielleicht nur 4. Und wir können das nicht sehr lange tun. Das, was unser Hirn zu einem Ereignis zusammenbündelt, ist maximal 1 Sekunde. Okay? Also Aufmerksamkeit, die Fähigkeit, etwas quasi im Arbeitsspeicher zu halten und in verschiedene Aspekte von etwas, das wir in unserem Arbeitsspeicher zu halten, so zusammenzukriegen, dass diese Aspekte einerseits verschieden bleiben, aber andererseits Sinn machen. Das ist eine ziemliche Leistung. Und das können wir nicht sehr lange, wir können es nicht mit sehr vielen Dingen und wir können es nur für kurze Episoden. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht einfach buddhistische Propaganda jetzt, was ihr hört. Seit es in der Psychologie wieder möglich ist, über Dinge wie Aufmerksamkeit zu forschen, das heißt etwa seit wir aus dem Mittelalter von reiner Verhaltenspsychologie aufgetaucht sind, etwa den späten 60er Jahren, da beginnt Aufmerksamkeitsforschung wieder methodisch betrieben zu werden, tauchen diese Sachen auf. Also dass es so Dinge gibt wie Arbeitsgedächtnis und dass es so Dinge gibt wie prozedurales Gedächtnis, das sind alles die Konsequenzen solcher Forschung. Wir können nicht sehr viele verschiedene Dinge gleichzeitig und sehr lange uns im Bewusstsein halten. Das ist wichtig, alles was ihr lest, was ihr hört, was ihr tut, alles Lernen findet in diesem kleinen Segment statt. Je mehr dieses kleine Segment schon befüllt ist mit Erinnerungen oder mit starken Emotionen oder mit Fokussierschwierigkeiten, umso weniger wird Lernen leicht. Okay? Deshalb gibt es viele, viele gute Gründe für die geadelte Schwester von Aufmerksamkeit, das ist die Achtsamkeit, dass diese Achtsamkeit ganz, ganz nützlich ist für ganz, ganz wesentliche Dinge. Nicht nur für Cortison, für die Minderung nächtlicher Cortisonausschüttungen, für die Senkung von Blutdruck, für die Detraumatisierung von Soldaten, nicht nur für achtsame Betriebsführung und solches Zeug. Also man kann heute Achtsamkeit für tausend und eine Sache haben, ihr nennt es. Ja. Ich gucke mir die Achtsamkeitsforschung an. Ich habe sicher ein paar hundert Studien über Achtsamkeit gelesen. Es gibt viele schlechte Achtsamkeitswissenschaft. Die kritischeren unter den Achtsamkeitsforschern haben längst ihre eigene Zunft bekrittelt für schlechte Methodik, schlechte Definition, schlechte Probandengruppen, schlechte Wissenschaft, voreingenommene Resultate, Statistiker unter euch, P-Hacking. Weiß jemand, was P-Hacking ist? Ja, das ist, wenn ihr einfach riesige Mengen an Daten auf bestimmte Fragen befragt und dann guckt ihr nur die Antworten an, die irgendwelche Muster zurückgeben und auf diese Muster forscht ihr dann, weil ihr wisst, diese Muster produzieren Antworten. Also es gibt viel schlechte Wissenschaft, ich glaube generell, aber ich kann euch versichern, im Bereich der Achtsamkeit gibt es besonders viel gute, schlechte Forschung. Und so gibt es natürlich viele Gründe, weshalb diese ganze Achtsamkeitszirkus eine Industrie hervorgebracht hat. Ich bin auch Teil dieser Industrie, nur damit das klar ist. Ich bin nicht neutral und Zaungucker. Ich bilde Achtsamkeitslehrer aus. Ich helfe ausgebildeten Achtsamkeitslehrern, sich weiterzubilden. Ich helfe mit Leuten, die Achtsamkeit ernst nehmen, buddhistischen Kontext zu bieten. Also ich bin völlig für Achtsamkeit und Mindfulness oder Geistesgegenwart, wie ich es nenne. Aber nicht alles, was da an Forschung betrieben wird, ist notwendigerweise der Sache dienlich. Man kann sehr schlecht über Achtsamkeit nachdenken, man kann sehr schlecht über Achtsamkeit forschen. Eine der berühmtesten Achtsamkeits- und Empathieforscherinnen ist eben gerade bezichtigt worden eines höchst unempathischen Umgangs mit ihren Mitarbeitern. Sie ist die führende Expertin im Mitgefühl. Es hat sich herausgestellt, dass das, was sie weiß und das, was sie lebt, nicht immer deckungsgleich sind. Was Buddhisten längst wissen, nämlich dass nur weil wir davon reden haben, heißt es nicht, dass wir das verwirklicht haben. Meditationslehrer wissen das längst. Die haben nicht alles verstanden, wovon sie reden. Auch Akin Jinom hat nicht alles verwirklicht, wovon er redet. Das ist eines der ersten Dinge, die uns in diesem Geschäft deutlich werden. Und wenn wir nur über das reden dürften, was wir alles tatsächlich und unter allen Wetterbedingungen verwirklichen können, dann wäre es erstaunlich still. Das heißt nicht, dass diese Sachen nicht auch wichtig und nützlich und wahr sind, selbst wenn wir sie noch nicht alle bis ins Kleinste verwirklicht haben. Das heißt einfach, es ist schwierig. Und das heißt, glaube ich, und das wissen vielleicht Meditationslehrer besser als Forscher, dass wenn ich etwas über etwas heißt das nicht, dass ich notwendigerweise gut da drin bin. Okay? Ich bin auch Therapeut und etwas aus meiner therapeutischen Tätigkeit sagt mir, dass die Leute, die am meisten über Sucht wissen, sind oft Süchtige selbst. Ich bin immer wieder verblüfft, wie viel präzises, detailliertes, prozedurales Wissen Süchtige über ihre eigene Sucht haben. Und das bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie nicht mehr süchtig sind. Okay? Das kann einen richtig zu Demut anlassen. Aber da wollte ich hin. Ich möchte weiter zu zum Verhältnis von Lust, Unlust und Indifferenz und seinen Wirkungen auf unser Leben, auf unsere, zum Beispiel auf unsere Achtsamkeitsübung. Also die Aufmerksamkeit, mit der alle Achtsamkeitsübung beginnt, wird ganz maßgeblich beeinflusst von Lust und Unlust. Die Antwort auf meine MBSR-Lehrerin von heute früh ist, es ist schwierig beim Atem zu bleiben, weil der Atem mit seiner subtilen Empfindung oft nicht genug Reizintensität an den Tag bringt, dass ich meine unwillkürliche Aufmerksamkeit, die nach Belohnungen schreit und von Anstrengungen zurückscheut, mit dieser Atemempfindung beschäftigen kann. Ja? Wenn ich meine Gewöhnung, dass Dinge auf dieser Ebene mich belohnen, wenn ich mich mit ihnen beschäftige, und ich beschäftige mich mit meinem Atem und mein Atem ist nur auf dieser Ebene von Intensität, dann scheint dabei ein richtig großes Stück zu fehlen. Und weil dieses Stück fehlt, will meine Aufmerksamkeit nicht bei diesem Atem bleiben, weil die sagt, da fehlt doch was. Ja? Du willst mir doch was geben, nicht? Du willst mich doch irgendwie belohnen, für das ich mich anstrenge. Aber jetzt gibst du mir so einen krummen, kleinen Atem. Ja? Aber ich will Belohnungen. Ich will Bonbons. Ich will Kekse. Ich will Kuchen. Ja? Ich bin an diese Ebene gewöhnt. Und jetzt sagst du mir, ich soll Stunde um Stunde hier auf dieser Ebene bleiben. Und natürlich tut die Aufmerksamkeit ein paar pro forma Bemühungen. Ja. Und dann Pizza und dann Pen. Also, ich sage das ein bisschen zugespitzt, aber einfach damit das klar ist. Das ist nicht Theorie. Es ist auch Theorie, aber es ist ganz klar unsere erlebte Wirklichkeit. Alle von uns, die sich hinsetzen und versuchen, ihren Geist zu stillen, werden merken, dass das zwar eine löbliche Absicht ist, aber dass die Umsetzung dieser Absicht nicht einfach sich so von A nach B bewerkstelligen lässt. Die Beruhigung des Geistes, bis an den Punkt, wo die Sammlung des Geistes lustvoll genug ist, dass sie an sich einen Anreiz bietet, diese Beruhigung des Geistes ist oft ein Segeln in sehr unruhigem Wasser. Ja. Es braucht Geduld, es braucht Disziplin, es braucht Klarheit, es braucht Demut, es braucht so etwas wie irgendetwas zwischen Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit. Ja. Es braucht die Zuversicht, dass wenn ich das lange genug mache, auch wenn es keinen Spaß macht, dass es irgendwie anders wird. Mein Geist sagt mir nicht, du kannst ruhig werden, wenn ich beginne. Der sagt, das musst du noch tun und das könntest du noch tun und das hättest du schon tun sollen und dann bald kommt dieses und dann siehst du ihn und dann macht ihr das und dann geht ihr dorthin. Das ist, was mein Geist sagt. Er redet von Dingen, die ich kenne, er redet von Dingen, die geschehen sind, er redet von Dingen, die noch geschehen werden. Und er redet von meinen Möglichkeiten. Ökonomen im Raum hier, diese Möglichkeiten, die haben einen Preis. Dieser Preis heißt Opportunitätskosten. Okay? Die Opportunitätskosten von Fantasieren statt Meditieren bedeuten, dass der Geist nie ruhig wird. Okay? Weil indem er hinter seinen Möglichkeiten herrennt und verschiedene Szenarien durchdekliniert, verschenkt er die Möglichkeit, sich zu beruhigen, sich zu sammeln und sich zu einigen. Das ist die schlichte Wahrheit. Und zwar nicht, weil die Lust unmoralisch ist, das wäre das geringste Problem, aber der Versuch, mir unmittelbar Lust zu verschaffen oder mich zu beruhigen, was meine Unlust angeht, indem ich Dinge durchdenke und plane und durchexerziere, wie ich was abwettern können und welches Wahrscheinlichkeitsszenario hier zum Tragen käme. Indem ich das tue, statt meinen Geist beim Atmen zu beruhigen, verliere ich die Möglichkeit, dass dieser Geist beim Atmen sich beruhigt. Das ist einfach die schlichte Wirklichkeit. Das ist nicht Ideologie, es ist nicht buddhistische Lebens- oder lustfeindliche Propaganda. Wenn ich wählen will, dass etwas wichtig ist in meinem Leben, dann muss ich bereit sein, für diese Wahl einen Preis zu bezahlen. Das ist die schlichte Wahrheit. Ob das Meditation ist, ob das Geigenspielen ist, ob das meinen Hedgefonds sauber managen ist oder ob das meine Pizza Bauchbrutzeln ist. Ja, ich muss mich dieser Sache widmen und das wird bedeuten, während ich mich dieser Sache widme, muss ich auf andere Sachen verzichten. Okay. Um das richtig unpopuläre Wort zu brauchen. Verzicht ist richtig schlecht. Überall, wo man Verzicht draufschreibt, könnt ihr sicher sein, dass niemand kommt. Okay? Deshalb schreiben wir das auch nicht in unsere Broschüren oder so. Aber jetzt, wo ihr mal da seid, jetzt dürfen wir das auspacken. Jede Sache, die wir in irgendeiner Weise spirituell oder nicht spirituell zu Erfolg bringen wollen in unserem Leben, erfordert Verzicht. William James vor 120 Jahren sagt es sehr schön. Wir alle wissen, was Achtsamkeit oder was Aufmerksamkeit ist. Es ist die Fähigkeit, uns von einigen Gegenständen unseres Erlebens zurückzuziehen, um anderen Bildwerte zu gewähren. Einen Teil von Aufmerksamkeit bedeutet, damit ich meine Aufmerksamkeit dieser Sache geben kann, muss ich sie von anderen Sachen abziehen. Das ist nichts anderes als diese Kiste mit dem Verzicht. Wenn ich etwas vorantreiben will, lernen will, vertiefen will, zum Erfolg bringen will, dann muss ich bereit sein, auf andere Dinge, die gleichzeitig stattfinden könnten, die als Möglichkeiten mindestens an der Peripherie winken, dass ich auf diese Dinge verzichte, um mich dieser Sache hier zu widmen. Das Eingeständnis, dass ich nicht alles gleichzeitig tun kann. Nicht einmal Frauen können das. Okay? Multitasking. Nicht einmal Frauen können das wirklich. Die können es besser als Männer, das ist einigermaßen erwiesen. Aber selbst Frauen haben ihre Grenzen. Wenn ich meine Kompetenz auf etwas verwenden will, dann bedeutet es die Rücknahme von vielen potenziellen Möglichkeiten für meine Aufmerksamkeit, für mein Engagement, für meine Beschäftigung. Also Lust und Unlust, wenn diese beiden die Entscheidung treffen, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, beziehungsweise nicht hingeht, dann ist eigentlich schon zu großen Teilen entschieden, was passiert mit meinem bisschen Aufmerksamkeit. Es wird jeweils, auf Englisch heißt es so hübsch, the wheel that squeaks loudest gets the oil. Ja, das Rädchen, das am lautesten quietscht, das kriegt das Öl. Ja. Dann, wenn ihr das mit Filmtheorie benennen wollt, dann heißt es, ihr montiert auf der Dominante. Ja, die Aufmerksamkeit geht dann einfach jeweils zu dem dominantesten Reiz hin. Das, was gerade in meinem Erleben am dominantesten ist, dort geht diese Aufmerksamkeit hin. Jemand knallt eine Türe, bing, Aufmerksamkeit geht dorthin. Dann wird es still, Aufmerksamkeit geht wieder hier, was passiert hier. Dann juckt es mich ein bisschen, Aufmerksamkeit geht dorthin. Dann kommt man in den Sinn, dass ich etwas nicht vergessen darf, Aufmerksamkeit geht dorthin. Dann hustet Susi nebenan und ich bin entweder genervt, weil sie mich anstecken könnte oder besorgt, weil ich sie mag. Oder ja, Aufmerksamkeit geht zu Susi. Und so ist diese Aufmerksamkeitsökonomie ein Flohzirkus. Das ist, was viele von uns kennen. Das ist eine Art Reiztheater, irgendwie so ein Erregungszirkus. Ja. Das, was am stärksten registriert in meinen Sinn, kriegt die Aufmerksamkeit. Das ist das Muster der unwillkürlichen Aufmerksamkeit. Und das hat gute Gründe. Es ist nett, dass ihr rauskriegt, dass mit euren Nachbarn läuft. Es ist nett, dass ihr rauskriegt, wenn die Türe knallt und ihr wisst, jetzt stürmt gleich die Feuerwehr rein oder so. Ja, das ist gut, das zu wissen. Und zugleich ist diese Aufmerksamkeitslenkung auf der Basis von Erregungsmustern jedem größeren Projekt sehr abträglich. Ja, wenn ihr euch auf etwas einlassen wollt, dann wisst ihr, das ist eine beträchtliche Aufmerksamkeitsleistung, irgendeine Fertigkeit zu lernen. Egal was, Surfen oder Jonglieren oder wie man Excel braucht oder egal was, ihr braucht beträchtliche Aufmerksamkeitsleistungen, die solche Erregungsmuster irgendwie abwenden muss. Und wenn das nicht stattfindet, dann bleiben wir einfach immer hängen in diesen Erregungsmuster. Und das heißt dann immer Abwehr oder Genusssuche. Ja? Abwehr von Unlust oder Maximierung von Genuss. Und alles Lernen, alle Dinge, an denen wir hängen und von, die wir bewundern übrigens auch in anderen Menschen. Wir bewundern Menschen für ihre Außerordentlichkeit, für ihre Fertigkeit, für ihre Begabungen, für ihre Kompetenzen. All das, wofür wir andere Menschen bewundern, kostet nachhaltige Aufmerksamkeit. Deshalb muss uns schon alleine interessieren, was mit unserer Aufmerksamkeit passiert, dass die Lust und die Unlust sie maßgeblich beeinflussen. Aber damit hat es noch kein Ende. Die Aufmerksamkeit ist nicht das einzige Opfer von Lust und Unlust, wenn ihr so wollt. Die Aufmerksamkeit findet natürlich auch leichte Zugang. Da, wo wir Lust haben, da sind wir sehr aufmerksam. Ja? Wenn ihr mal denkt, wie feinfühlig, wie raffiniert wir werden können bei Dingen, die uns Lust verschaffen. Ja? Wenn ihr unseren Handlungsrouten auf dem Planet nach, wenn ihr diese nachzeichnet, ob das jetzt der Verlauf der Schweizer Grenze ist, der die Käseroute nach Mailand sichert, mit Hilfe von Testosteron geladenen Innerschweizer Jungmännern, die jedes Frühjahr über den Gotthard rennen, oder wenn ihr die Entdeckung Asiens durch den begierigen Westen nachzeichnet, und die Handelsrouten werden da ganz wesentlich auftauchen als die Adern, über welche diese Entdeckung stattgefunden hat. Wir wollten wissen, wo der Pfeffer wächst, ganz buchstäblich. Ja. Nachdem wir das Zeug einmal mögen gelernt haben, wollten wir mehr davon. Und dann wollten wir wissen, wo es herkommt. Und dann wollten wir größere Säcke, und dann wollten wir die Ernte des nächsten Jahres sichern. Und so geht es, so kann man quasi fast überall sehen, dass Lust und der Versuch, diese Lust zu wiederholen, ein unglaublicher Motor ist in unserer Wirtschaft, in unserer Entdeckung. Ja. Manchmal ist diese Lust ganz konkret, wie bei Pfeffer, manchmal ist diese Lust etwas umgekehrt. Der Mönch Schwarz, der das Schwarzpulver erfunden hat, der wollte Gold herstellen. Okay? Schwarzpulver war ein Nebeneffekt, das war so, wie Wissenschaft gelegentlich voranschreitet. Er hat versucht, auf alchemische Weise Gold herzustellen. Und Schwarzpulver war ein Abfallprodukt, genau genommen. Also manchmal ist es Macht oder Kontrolle oder eben das Begehren nach Gold in diesem Fall, das uns zu Entdeckungen gebracht hat. Interessanterweise, auch wenn ihr zum Beispiel die Verbreitung des Buddhismus anschaut, historisch, dann seht ihr, dass sich der Buddhismus entlang der Handelsrouten verbreitet. Es ist ganz offenkundig, wer den Buddhismus aus Nordostindien rausgetragen hat. Das waren die Händler. Buddhismus wandert der Seidenstraße entlang nach Indien. Ja. Buddhismus geht mit den Schiffen rüber nach Sri Lanka, mit den Handelsrouten zwischen Andhrapura und Sri Lanka. Es ist unschwer zu sehen, dass das, was uns Genuss verschafft und das, was uns interessiert, dem schenken wir unsere Aufmerksamkeit. Und wenn wir ihm unsere Aufmerksamkeit schenken, dann erstens mal werden wir feiner. Ja. Es ist lustig, eine alte Zivilisation hier quasi noch ein bisschen auf den Mund zu schauen, wie wenn man Pali beginnt zu lesen, dann wird aus diesen Pali-Sutras, die irgendwo im 4. Jahrhundert vor der Zeit beginnen, dann öffnet es ein Fenster auf eine andere Kultur, und die hatten sehr klare Ideen, wo der feinste Stoff herkommt. Ja. Die Pali-Lehrerinnen sind sehr klar, wo das beste Zeug herkommt. Das kommt aus Benares. Ja. Die machten den feinsten Stoff und das feinste Räucherwerk. Die hatten sehr klare Vorstellungen, was Kultur und Pflege ist. Die hatten sehr klare Vorstellungen, wie man Öle behandelt oder wie man Dinge würzt. Das wussten die schon vor 2.500 Jahren. Ja, und das benennen sie auch. Das nennen sie als Kultur. Und das ist bei uns auch so. Wenn ihr je guckt, wie ein Weinkatalog versucht, euch durch blumige Sprache das schwierige Unterfangen, weil wir ja Geschmäcke nicht erinnern können, das schwierige Unterfangen zu bewerkstelligen, euch beim Lesen eine Geschmacksvorstellung zu geben. Ja, das ist, was Leute, die euch Wein verkaufen, versuchen zu tun. Sie versuchen sich anzuknüpfen an Genuss, den ihr schon gehabt habt. Ja. Aber da es keine Geschmacksmuster gibt, man kann nicht einfach Geschmacksmuster beilegen, wenn man Leuten Prospekte schreibt, muss man es über die Sprache versuchen. Und wenn ihr je die Poesie einer Beschreibung von Weinen gelesen habt, das ist ganz faszinierend. Da werden unglaubliche Metaphern bemüht, unglaubliche Sprachbilder werden gebraucht, im Versuch, euch die Erinnerung an einen Geschmack wiederherzustellen. Mit anderen Worten, euch wenigstens den Anklang an Lust zu verschaffen, den euch das Zeug verschafft hat, um eure Kaufentscheidung zu beflügeln. Das ist ein bisschen anders. Lebensversicherungsvertreter haben andere Tricks. Ja. Die arbeiten nicht mit Lust, die arbeiten mit Angst. Okay? Aber Lust ist etwas, was uns sicherlich Interesse produziert. Es ist sicherlich etwas, was uns hilft, feiner zu werden in unserem Wahrnehmen, in unserem Wertschätzen. Das ist ganz, ganz tief drin. Ja. Das ist ein riesiger Motor von Industrie, von Tourismus, von Wachstum, von Volkswirtschaft. Das ist kein Geheimnis. Aber, und das würde mich interessieren, jetzt mit euch zu machen, würde gerne, dass ihr euch über zwei Texte beugt. Und zwar sind diese Texte hier drin. Der eine ist auf Seite, lass mich schauen. Machen wir so, lass mich schnell ein paar Gruppen machen. Ich bräuchte, dass ihr euch durchzählt, und zwar auf 5. Ja? Können wir bei dir beginnen?
3, 4.
Du bist wieder eine 1. Ja?
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1.
Du bist eine 3 vorne, komm, Pulli.
4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3.
Gut, okay. 4, 4, okay. Alle haben eine Nummer? Wunderbar. 6? Gut. Okay. Einsen bleiben hier drin. 2 Bibliothek. 3 Winterraum, das ist da, wo das Treppenhaus ist, ja, hinter dem Treppenhaus, so, ersten Stock. 4 Esssaal. Und 5 Panoramaraum. Okay?
Vorschlag 5 und 1 zu vertauschen.
Warum? Okay, gute Idee, fabelhafte Idee. Einsen hier, du bist eine?
Ich bin 5.
Okay, 5 bleiben hier, ja? Und die Einsen gehen hoch in den Panoramaraum. Okay? Danke fürs Mitdenken. Jetzt meine Frage. Ich möchte, dass ihr 2 Texte lest. Der eine ist auf Seite 4, das ist die M148, die 6er Gruppe, die Chachaka Sutta. Das ist die Texte sind nur Ausschnitte von dem, was da ist. Das, was da ist, ist in diesen Büchern. Ich habe das neu übersetzt und euch gekürzt auf ein paar Häppchen. Und auf Seite 8, da möchte ich, dass ihr das Gleichnis vom Pfeil, die Sala Sutta, das ist der letzte Text auf Seite 8, dass ihr diese beiden Texte lest und zusammen diskutiert. Was mich interessiert ist, dass ihr nachdenkt, über weitere Implikationen von Lust und Unlust und Gleichgültigkeit. Nicht nur auf die Aufmerksamkeit, aber auf Wahrnehmung, auf Verhalten und auf Vorstellungen. Ja. Was passiert mit Dingen, die mir... Und jetzt müsst ihr groß denken. Es ist nicht nur Lust, es ist Behagen, es ist Angenehmes, es ist Wohl. Es ist nicht nur Unlust, es ist Unbehagen, es ist Schmerz, es ist Unwohl. Ja? Das sind die großen... Denkt euch ein Spektrum auf. Am einen Pol haben wir die Lust, das Behagen, das Wohl, das Angenehme. Am anderen Ende haben wir quasi so nach einem großen Bogen haben wir den Schmerz oder das Unwohl, das Unbehagen, das Unangenehme. Und irgendwo in der Mitte haben wir eine Indifferenzzone. Ja? So eine Phase von, eine Zone von Gleichgültigkeit. Denkt euch das Ganze auf einem Spektrum. Ja. Die Frage, Vedana nennt das gesamte Spektrum und sagt, dass jedes Ereignis in meinem sinnlichen Erleben und in meinem mentalen Erleben jeweils eine Lust, eine Unlust oder eine Indifferenznote hat. Diese drei sind ausschließlich und es gibt nur diese drei. Okay? Das ist vielleicht wichtig. Entweder neigt sich das Pendel so oder es neigt sich so oder es bleibt in der Indifferenzzone, weil es nicht genug Intensität hat oder weil meine Aufmerksamkeit dafür nicht groß genug ist oder weil zu viele andere Dinge gleichzeitig stattfinden. Ja? Registriert nicht. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, nach der Lektüre dieser Texte, was das für einen Einfluss auf eure Verhaltensweisen hat, auf eure Denksweisen hat, und auf eure Vorstellungen. Okay? Ich möchte gerne, dass wir 3 Viertelstunden damit zubringen. Und dann macht ihr eine Pause. Und dann kommt ihr zurück. Das heißt, 3 Viertelstunden, das bringt uns auf 16:30. Ihr macht eine Pause. 16:45, wieder hier drin, 16:45. Okay? Frage ist klar. Okay, auf Seite 4 ist es die M148, Seite 4 und 5. Und auf Seite 8 ist es die Salasutta. Sollte jemand von euch den Ehrgeiz haben, auf Deutsch oder Englisch den Kontext rauszupulen, ich lege das Buchzeichen hier zu der 148. Lehrrede aus der mittleren Sammlung, wo die Chachaka Sutta drin ist. Und ich werde dasselbe tun für die Salasutta, die aus der Samyutta Nikaya kommt. Das sind die englischen Ausgaben dieser Lehrredensammlung, diese hier. Und das sind die deutschen, ja? Stehen in der Bibliothek. Gut, ihr wisst, wo eure Gruppe hingeht. Ihr wisst die Aufgabe, ihr wisst die Zeit.